Herzlich willkommen beim PTA Heute Podcast am 12. August 2024. Ja, also ein sonniges Wochenende liegt jetzt hinter mir und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Mein Name ist Benedikt Richter und ich war wieder auf der Suche nach spannenden Themen für euch. Wir sprechen heute über das Gehalt von PTA, über die Heilung von HIV, über die Wirkung von Placebos und über Semaglutid zur Rauchentwöhnung. Da ist was Spannendes für euch dabei? Ja, dann bleibt dran, denn jetzt geht's los. Wir haben ja einen neuen Tarifvertrag. Den hat die ADEXA mit dem Arbeitgeberverband Deutscher Apotheker ausgehandelt. Das hat ein paar Monate länger gedauert, als wir das gewohnt sind, aber jetzt ist er da. Und die meisten von uns erwarten bei einem Tarifvertrag natürlich immer eine Gehaltserhöhung. Aber man muss ja auch mal sagen, dass so ein Tarifvertrag noch viel mehr regelt. Die wöchentlichen Arbeitszeiten beispielsweise oder die Urlaubstage oder auch das 13. Gehalt. Dennoch erwarten wir immer alle mit Spannung den neuen Vertrag, weil es eben immer eine Gehaltserhöhung, Gehaltsplus bedeutet, wenn man Anspruch drauf hat. Der lang ersehnte Abschluss, den wir vor ein paar Wochen hatten, der sorgte eher für enttäuschte Gesichter. Wobei man auch sagen muss, dass uns allen schon vorneweg eigentlich klar war, dass es schwierig wird aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und in all diesen Diskussionen kristallisierte sich so ein bisschen heraus, dass viele PTA sowieso übertariflich bezahlt werden. Unser Tarifgehalt ist also eigentlich eher so eine Art Orientierung am Minimum, könnte man sagen. Aber ist das wirklich so? Verdienen alle PTA übertariflich? PTA Heute hat da mal eine Umfrage gestartet und letzte Woche die Ergebnisse veröffentlicht. Die Umfrage war nicht repräsentativ. 162 PTA haben teilgenommen. Die Zahlen sind trotzdem ganz spannend. 71,6% gaben an, ein übertarifliches Gehalt zu bekommen. Aber jede oder jeder Fünfte, nämlich 21,6%, wird nach Tarif bezahlt. Bei 6,79% der Umfrageteilnehmenden liegt das Gehalt unter dem gültigen Tarif. Die Höhe der übertariflichen Zahlung variiert dabei. Mehr als drei Viertel der Löhne liegen bis zu 20% über dem Tariflohn. Etwa 40% der Teilnehmenden erhalten 10% über dem Tarif. 18% der Befragten bekommen 15% über Tarif und etwa 19% der Befragten bekommen 20% mehr Gehalt, als es der Tarifvertrag vorschreibt. Dabei gibt es Unterschiede in den einzelnen Kammerbezirken. In Bayern werden über 30% der PTA übertariflich bezahlt, in Baden-Württemberg etwa 13% und in Nordrhein und Westfalen-Lippe fast 12%. Das Schlusslicht bilden Thüringen und Sachsen-Anhalt. In diesen Kammerbezirken bekommt laut den Teilnehmenden keiner ein übertarifliches Gehalt, jedoch werden knapp 67% nach Tarif bezahlt. Die Deutsche Apothekerzeitung hat ebenfalls eine Umfrage gemacht. Die fragten aber natürlich die Approbierten in den Apotheken, was die so verdienen. Und das Ergebnis zeigt, die große Mehrheit der Angestellten verdient über Tarif, allerdings auch hier mit regionalen Unterschieden. Bei dieser Umfrage gab es 1.197 Teilnehmende, also schon ein bisschen mehr als bei uns PTA. 83,4% gaben an, ein übertarifliches Gehalt zu bekommen, beziehungsweise ihren Angestellten ein übertarifliches Gehalt zu bezahlen. Lediglich bei 14,5% wird nach Tarif bezahlt und bei 2,1% liegt das Gehalt unter dem gültigen Tarif. Fast drei Viertel der Löhne liegen dabei im Bereich bis zu 20% über dem Tariflohn. Bei 24,5% der Teilnehmenden sind es 10% über Tarif, bei 21% sind es 15% mehr und bei 25,1% sind es 20% darüber. Also wie es aussieht, ist das Tarifgehalt für viele Angestellte wirklich nur eine Orientierung, aber für viele andere KollegInnen ist es aber tatsächlich das, was ausgezahlt wird. Und da muss man leider sagen, das ist in einem Beruf, der immer als so familienfreundlich dargestellt wird, einfach zu wenig. Übrigens, Anspruch auf den Tarifvertrag habt ihr nur, wenn es euer Arbeitsvertrag entsprechend regelt oder ihr Mitglied bei ADEXA seid und euer Arbeitgeber gleichzeitig im ADA ist. Das wollte ich zum Schluss nochmal erwähnen. Ja, Schluss. Schluss mit HIV. Das hieß es kürzlich für einen Patienten aus Berlin. Zum 6. oder 7. Mal, je nachdem wie man zählt, weltweit ist es gelungen, einen krebskranken HIV-Patienten mithilfe einer Stammzelltransplantation von beiden Erkrankungen zu heilen. Timothy Brown war der erste Mensch, der vor mehr als 15 Jahren vom HIV-Virus geheilt wurde und damit als sogenannter Berliner Patient eine Art Berühmtheit erlangte. In der Berliner Charité wurde jetzt ein weiterer HIV-Patient erfolgreich behandelt, bei dem als zweiten Berliner Patienten bezeichneten Mann seit trotz abgesetzter antiviraler Therapie seit mehr als 5 Jahren kein HIV-Virus mehr nachweisbar, teilen die beteiligten Forschenden der Charité mit. Damit sei er als dritter Mensch in Deutschland als geheilt anzusehen. Der heute 60-jährige zweite Berliner Patient wurde nach Angaben der Charité 2009 positiv auf HIV getestet. 2015 wurde bei ihm außerdem eine akute myeloische Leukämie festgestellt, also eine Form von Blutkrebs. Zusätzlich zu einer Chemotherapie war bei ihm auch eine Stammzelltransplantation nötig. Ihm wurden, wie den anderen Patienten zuvor auch schon, Stammzellen eines gesunden Menschen inklusive Immunsystem übertragen. Die Stammzellen verfügten über eine spezifische Genmutation. Diese Mutation, die vor allem bei Menschen aus Nord- und Mitteleuropa vorkommt, aber sehr selten ist, sorgt für das Fehlen einer Andockstelle für HIV auf den Immunzellen. Und ohne eine solche Andockstelle findet das Virus keine Eintrittspforte und kann die Zellen nicht infizieren. Also Menschen, die das haben, gelten als natürlicherweise immun gegen HIV. Sehr selten, aber gibt es. Beim ersten Berliner Patienten war es gelungen, einen Stammzellspender zu finden, dessen Gewebeeigenschaften zum Empfänger passten und der die immunitätsstiftende Mutation in sich trug. Durch die Stammzellenspende wurde sein Immunsystem inklusive der Mutation übertragen und weltweit wurden bisher 4 weitere Personen auf diese Weise behandelt und gelten als geheilt. Die Behandlung ist riskant. Das therapiebedingte Sterblichkeitsrisiko liegt nach Angaben der Charité bei rund 10%. Ist die Therapie erfolgreich, bekämpft sie sowohl das HIV-Virus als auch den Krebs. Beim zweiten Berliner Patienten gab es einen etwas anderen Ansatz. Für die Stammzellspende wurde keine geeignete HIV-immune Person gefunden. Die Spenderin hatte aber auf ihren Zellen zusätzlich auch eine mutierte Version der Andockstelle. Das sei der Fall, wenn ein Mensch die genannte Genmutation nur von einem Elternteil vererbt bekommt. Und wichtig zu wissen, das verleiht keine Immunität gegen das HIV-Virus. Nach der Stammzellspende bekam der Patient auch eine antiretrovirale Therapie gegen das Virus. Die verhindert die weitere Produktion des Virus, hat aber keinen Einfluss auf bereits bestehende Virusreservoirs, die sich nach der Infektion gebildet haben. Der Patient setzte die antivirale Therapie 2018 aus eigener Entscheidung ab. Er sei schon lange der Überzeugung gewesen, geheilt zu sein, berichteten die Forscher. Seitdem gäbe es keinen Hinweis auf eine erneute Virusvermehrung. Die Forscher untersuchen aktuell, wie der Erfolg zu erklären ist. Eine Rolle könne spielen, dass das Immunsystem des Erkrankten sehr schnell durch das Spenderimmunsystem ersetzt wurde. So, warum behandeln wir jetzt nicht einfach jeden HIV-Patienten mit einer Stammzellspende, wenn das so gut lief? Ja, zum einen, weil die Zahl geeigneter Spender mit der Mutation sehr gering ist. Und zum anderen, weil eine Stammzelltransplantation aufgrund der vielen Risiken nur im Rahmen der Behandlung anderer lebensbedrohlicher Erkrankungen wie eben Krebs eingesetzt werden kann. Aber die Forschenden hoffen, dass diese Erfolge Möglichkeiten aufzeigen, wie HIV künftig auch durch die Transplantation genveränderter Stammzellen behandelt werden kann. HIV-Infizierte mit gut eingestellter Therapie haben inzwischen eine ähnlich hohe Lebenserwartung wie die Bevölkerung ohne HIV. Das Risiko, das zurzeit mit einer Stammzelltransplantation verbunden ist, sei laut ExpertInnen für gesunde HIV-Infizierte momentan gar nicht vertretbar. Das Wörtchen momentan ist dabei sehr wichtig, denn es wird eifrig geforscht an Heilmitteln und entsprechenden Gentherapien. Im Unterschied zur medikamentösen HIV-Therapie muss so eine Gentherapie nämlich nur ein einziges Mal durchgeführt werden, was natürlich enorme Vorteile für die PatientInnen hat. Ja, kommen wir mal von extrem gut wirksamen Dingen zu extrem unwirksamen Dingen. Was können eigentlich Placebos? Der Satiriker Jan Böhmermann machte den Satz deutschlandweit bekannt: Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und da fragt man sich doch, warum können Placebos überhaupt eine Wirkung haben? Warum muss jedes Medikament, das zugelassen wird, besser als Placebo wirken? Also die positive Erwartung der PatientInnen an ihr Arzneimittel spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Diese wird unter anderem durch ein vertrauensvolles Verhältnis zum behandelnden Arzt gefördert, aber auch die Verbesserung der Beschwerden bei MitpatientInnen trägt dazu bei. Positive Erwartungen sind in der Lage, bestimmte Hirnregionen, die mit Denkprozessen und mit der Verarbeitung von Emotionen zu tun haben, zu aktivieren. Dadurch werden unter anderem im Hypothalamus unterschiedliche Prozesse im Körper angestoßen. Es können beispielsweise Schmerzen gelindert werden, indem die Ausschüttung von Endorphinen angeregt wird. Endorphine sind körpereigene Opioide und ein wichtiger Teil der körpereigenen Schmerzhemmung. Auch können unter anderem der Blutdruck, die Herzfrequenz, das Immunsystem und die Freisetzung bestimmter Botenstoffe beeinflusst werden. Jetzt muss man auch sagen, nicht jede Verbesserung der Symptome ist auf den Placebo-Effekt zurückzuführen. Es gibt viele Beschwerden, die sich zum Beispiel nach einiger Zeit auch ohne die Einnahme von Medikamenten wieder bessern. Und auch eine sogenannte klassische Konditionierung kann zum Erfolg der Behandlung entscheidend beitragen. Was versteht man darunter? Ich mache es mal plastisch. Der Körper hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass Arzneimittel eine positive Wirkung haben. Wer beispielsweise regelmäßig ein Analgetikum gegen Kopfschmerzen einnimmt, dem hilft wahrscheinlich auch die Einnahme eines wirkstofffreien Präparats. Denn das Gehirn hat die analgetische Wirkung mit der Tabletteneinnahme verknüpft und das allein führt dazu, dass sich die Schmerzen bessern. Also auch vorangegangene Erfahrungen mit der Einnahme von Arzneistoffen spielen eine Rolle beim Placebo-Effekt. Soweit, so verständlich. Aber richtig krass finde ich ja, dass man das auch beobachten kann, wenn die PatientInnen wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Vor über 10 Jahren haben WissenschaftlerInnen um den Harvard-Professor Ted Kupchok dies in einer Untersuchung an PatientInnen mit Reizdarmsyndrom gezeigt. Häufigkeit und Schwere der Beschwerden besserten sich unter 3-wöchiger Einnahme von Placebo signifikant stärker als in einer Kontrollgruppe ohne Behandlung. Die Teilnehmenden wussten, dass sie Tabletten ohne Wirkstoff erhielten. Sie wurden aber darüber informiert, dass diese Placebos schon bei vielen anderen PatientInnen durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers zu einer deutlichen Verbesserung der Reizdarmsymptome geführt hatten. Man muss an der Stelle sagen, dass man die Besserung beim Reizdarm nicht wirklich messen kann. Es ist ja eine Ausschlussdiagnose. Ob man das jetzt also auf andere Erkrankungen übertragen kann, ist fraglich. Aber zumindest ging es den PatientInnen besser. Es gibt aber noch ein Beispiel. WissenschaftlerInnen um die Neurologin Professor Ulrike Binge konnten die Wirkung von offenen Placebos ebenfalls zeigen. Also offene Placebos, der Patient weiß, dass er ein Placebo bekommt. PatientInnen, die unter chronischen Rückenschmerzen litten, bekamen über 3 Wochen lang wissentlich 2-mal täglich ein Placebo-Medikament. Auch diese PatientInnen wurden darüber aufgeklärt, dass auch Tabletten ohne Wirkstoff bei Rückenschmerzen hilfreich sein können. Die Beschwerden besserten sich daraufhin deutlich und die Schmerzen nahmen ab. Dieser Effekt lässt sich nicht allein durch positives Denken erklären, denn die Erwartungen der Teilnehmenden waren, vor allem zu Beginn der Therapie, ziemlich niedrig. Die genaue Wirkungsweise offener Placebos ist noch nicht bekannt. Eine Erklärung könnte sein, dass gerade die anfänglich geringe Aussicht auf Erfolg dazu beigetragen hat. Wenn man sich das mal vorstellen möchte, nehmen wir mal an, ihr seid eine Person mit chronischen Rückenschmerzen. Und da habt ihr mal gute und ihr habt mal schlechte Tage. Und jetzt bekommt ihr ein Placebo und euch wird gesagt, manchmal hilft das wegen Selbstheilung und so. Und genau nach der Einnahme habt ihr vielleicht einen guten Tag mit weniger starken Schmerzen. Dann könnte es sein, dass ihr dafür das Placebo verantwortlich macht und es euch tatsächlich besser geht. Bei Frauen helfen Placebos übrigens meist besser als bei Männern. Auch scheinen erbliche Gründe eine Rolle zu spielen, ob Menschen auf Placebos reagieren. Bei Beeinträchtigung bestimmter Hirnfunktionen, beispielsweise bei Alzheimer, Demenz, bleibt der Placebo-Effekt überwiegend ganz aus. Positive Erwartungen können die Wirksamkeit eines Präparats verstärken und sogar bei einem Scheinmedikament zu einer Wirkung führen. Das wird Placebo-Effekt genannt. Es gibt aber auch den Nocebo-Effekt. Den kennen wir alle aus dem HV-Alltag. Verspreche ich euch, allein die Erwartung negativer Folgen sorgt dafür, dass diese tatsächlich zu spüren sind. Der Effekt ist etwa von den auf Beipackzetteln aufgeführten Nebenwirkungen bekannt. Also allein die Erwartung einer Schädigung kann tatsächliche Schmerzen oder Beschwerden auslösen. Oder auch bei Rabattverträgen. Die Packung sieht anders aus als bisher und Jetzt hat die PDA gesagt, das ist auch für die Krankenkasse günstiger. Wer weiß, ob das genauso gut hilft wie mein altes Medikament. Ihr versteht schon. Wir merken mal wieder, so einfach ist die Welt eben nicht zu erklären. Ja, genug der Philosophie. Wir reden im letzten Thema über den Wirkstoff Semaglutid. Aber nicht wegen Diabetes oder Adipositas, nein. Semaglutid scheint noch ein paar andere Wirkungen zu haben, die durchaus interessant sind. Nochmal zur Erinnerung, wir sprechen von den Fertigarzneimitteln Ozempic bei Diabetes und Wegovy bei Adipositas. PatientInnen, die Semaglutid zur Blutzucker- oder Gewichtskontrolle verordnet bekommen hatten, berichteten über ein vermindertes Verlangen, Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Das schreiben WissenschaftlerInnen im März diesen Jahres, wobei sie sich auf eine frühere Untersuchung stützten. Sie hatten eine andere Abhängigkeit untersucht und anhand von Patientendaten analysiert, wie häufig Menschen eine Cannabis-Abhängigkeit entwickeln oder rückfällig werden, wenn sie Semaglutid verglichen mit anderen Antidiabetika oder Antiadiposita anwenden. Ihre Untersuchungen zeigten, wenn sowohl Typ-2-Diabetika als auch stark übergewichtige Menschen Semaglutid gespritzt hatten, wurden sie seltener Cannabis-abhängig oder rückfällig, als wenn sie andere Arzneimittel gegen Diabetes oder Übergewicht angewendet hatten. Außerdem veröffentlichten sie Untersuchungen, nach denen übergewichtige Menschen unter Semaglutid ein um 50-56% geringeres Risiko für eine Alkoholabhängigkeit als mit anderen gewichtsreduzierenden Arzneimitteln hatten. Ähnliche Effekte beobachteten die WissenschaftlerInnen in der Diabetikergruppe. Von der gleichen Forschergruppe gibt es jetzt neue Daten zu Typ-2-Diabetikern und einer Nikotinabhängigkeit. Die WissenschaftlerInnen verglichen bei über 222.000 Typ-2-DiabetikerInnen, die neu auf Antidiabetika eingestellt wurden, den Effekt auf eine bestehende Nikotinabhängigkeit. Und im Ergebnis? Verglichen mit anderen Antidiabetika wurde bei DiabetikerInnen mit Semaglutid seltener eine Tabakabhängigkeit diagnostiziert. Am auffälligsten war der Unterschied zu insulinpflichtigen DiabetikerInnen. Unter Semaglutid war das Risiko um 32% geringer. PatientInnen mit Semaglutid erhielten dem Datensatz zufolge auch seltener rauchentwöhnende Arzneimittel verordnet oder suchten auch seltener eine Beratungsstelle auf. Die Studie belegt jetzt aber noch keinen kausalen Zusammenhang, dass Semaglutid gegen Nikotinabhängigkeit hilft, sondern lediglich eine Assoziation. Möglich wäre nämlich auch, dass Semaglutid-PatientInnen schlichtweg keine Beratungsstellen aufsuchen wollen und einfach weiter geraucht haben. Hierfür wäre eine prospektive, randomisiert kontrollierte Studie erforderlich, eine solche ist aber bereits in Arbeit und rekrutiert PatientInnen. Die StudienautorInnen wollen hier unter anderem wissen, ob sich unter Semaglutid verglichen mit Placebo-Injektion der Nikotinkonsum ändert und wenn ja, um wie viele Zigaretten. Mitmachen können Menschen zwischen 21 und 65 Jahren, die mindestens 5 Zigaretten pro Tag rauchen und es noch nicht länger als 90 Tage geschafft haben, aufzuhören. Das bedeutet, dass der Fokus auf der Rauchentwöhnung liegt, und nicht nur Diabetiker oder übergewichtige Menschen teilnehmen dürfen. Was aber bleibt, Semaglutid wird aktuell von vielen Menschen genutzt. Es wird also auch in den nächsten Monaten und Jahren noch allerhand Meldungen und Untersuchungen zu positiven Effekten geben. Ob das für uns in der Apotheke so toll ist, weiß ich jetzt nicht, weil die Kühlschränke sind ja immer noch regelmäßig leer. Aber das soll unsere Sorge nicht sein für diese Woche. Wir sind schon wieder durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt jetzt eure frische Woche. Auch für mich geht's gleich in die Apotheke und in den HV. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.